Hey, ich bin Alex und du hörst den Podcast über smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. 2023, was war das für ein Jahr? Wir hatten Kursexplosionen an der Börse wie Nvidia, aber auch schwache Börsengänge von ehemaligen Tech-Darlings wie Instacart oder Klaviyo. Krisenmodus als Wort des Jahres hier in Deutschland, aber auch der ultimative Hype um eine neue Technologie, nämlich künstliche Intelligenz. Dieses Jahr müssen wir gebührend beenden. Und wie geht das besser als mit den offiziellen Digital Optimisten Tech Awards, die wir dieses Jahr zum ersten Mal in 6 Kategorien vergeben? Und diesen traditionellen und wichtigsten Preis der deutschen Startup-Szene, den verleihe ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Godfather der Berliner VC-Szene, Florian Heinemann. Ihn kennst du vielleicht, er hat den Venture Capital Fund Project A gegründet und seitdem in einige der besten Startups der letzten Jahre investiert, wie Trade Republic, Spryker, Sender, Micropsy und viele mehr. Oder aber du kennst ihn von vielen Podcast-Auftritten in der Kassenzone oder im OMR-Podcast. Ich kann dir sagen, diese Folge ist easy. Einer meiner 3 Lieblingsfolgen von 2023. Florian kennt sie alle und verpackt seine Gedanken gleichzeitig so charmant wie wenige. Wenn du anderer Meinung bist oder jemand anders einen Award offensichtlich mehr verdient hat, dann schreib mir gerne an alexander@digitaloptimisten.de. Deutschlands beste Datenbank für Geschäftsideen, von Leuten wie Florian Heinemann übrigens auch, findest du auf digitaloptimisten.de. Da gibt es auch mehr Infos zu diesem Podcast. Und jetzt, bevor ich zu lange rede, auf geht's in die Preisverleihung zu den ersten Digital Optimisten Tech Awards 2023. Florian, herzlich willkommen zurück bei Digital Optimisten. Wo steckst du?
In Berlin. Und gleich ist die Project A Weihnachtsfeier, da freue ich mich schon drauf. Ja.
Okay, sehr gut. Danke, dass du mir noch Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen heute eine Sonderfolge. Wir gucken nämlich heute mal zurück. Wir machen den Yearly Heinemann. Nicht wie bei Kassenzonen den Monthly Heinemann, aber den Yearly Heinemann. Und gucken mal aufs Jahr 2023 zurück. Und meine erste Frage ist, wie schaust du eigentlich auf das Jahr 2023? Du bist ja nicht erst seit gestern im Venture Capital Game. Du hast auch nicht erst ein Krisenjahr erlebt, ja? Du hast schon ein paar Dips erlebt in dem Spiel. War das was Besonderes oder war das ein Krisenjahr wie jedes andere?
Ich glaube, in der Ballung von Themen sozusagen, die da letztendlich zu dieser Krisenwahrnehmung und ja auch Krisensituation geführt haben, in der Ballung ist das schon ungewöhnlich gewesen, fand ich. Also auch gerade so diese Mischung aus geopolitischen Krisen, Makrokrise sozusagen durch Inflation, Mikrokrise, aber auch sozusagen in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Also in dieser sozusagen multifaceted sozusagen Natur der Krise ist das wahrscheinlich schon relativ ungewöhnlich gewesen. Mhm. Und auch sicherlich in der Schwierigkeit jetzt zu sagen, was muss jetzt eigentlich passieren, dass wir da wieder rauskommen. Ne? Also das ist, glaube ich, so der Weg jetzt nach vorne und auch die Prognosen, das ist ja auch, wenn du jetzt so, das gibt ja jede Investmentbank, die was auf sich hält, gibt jetzt auch irgendwie einen Outlook raus und sagt, was passiert jetzt eigentlich nächstes Jahr? Und du merkst eigentlich bei allem so, wenn du das dir anguckst und durchliest, merkst du eigentlich so richtig, weiß als keiner. Ne? Und es gibt natürlich auch so viele Schockmöglichkeiten, egal ob es jetzt sozusagen, wer wird jetzt eigentlich US-Präsident? Ne? Kommt es zur nächsten US-Haushaltskrise? Was ist eigentlich mit der deutschen Haushaltskrise? Was ist in Israel? Was ist in der Ukraine? Was ist mit China, USA? Also es gibt einfach eine Reihe von sozusagen Problementwicklungen und dann gibt es nochmal so eine Reihe von möglichen sozusagen Black Swan einmalartigen Events, die auch nochmal Unsicherheit reinbringen und in der Summe finde ich das schon, habe ich das so jetzt auch noch nicht erlebt, muss man sagen. Ja, auf der anderen Seite, wenn du jetzt schaust, wie ist die, wenn du auch jetzt die Aktienkursentwicklung dir anguckst und so weiter, hatte man natürlich schon den Eindruck, dass wenn du jetzt das mit 2001 bis 2003 vergleichst, da war es schon sozusagen jetzt der Aktie, ich meine, damit hat sich, sind die Aktien irgendwie um 70% runter, ne, über jetzt einen relativ langen Zeitraum. Oder auch die Housing-Krise in den USA, wie viele Leute da jetzt wirklich ihren Job verloren haben, plus ihre Immobilie verloren haben. Da war, glaube ich, sozusagen die Auswirkung auf das Individuum schon noch ausgeprägter, als das jetzt der Fall ist, muss man sagen. Also du merkst natürlich schon, Konsumentenverhalten hat sich geändert. So, das merkst du ja auch an den E-Commerce-Zahlen und so weiter. Das merkst du schon. Aber sozusagen jetzt für den Endkonsumenten oder das Individuum ist vermutlich schon die aktuelle Krise noch nicht so präsent, wie sie das jetzt sicherlich 2001 bis 2002, 2003 war und sicherlich auch kurzfristig 2008, 2009. Also das ist ja aktuell vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. So, aber das kann sich natürlich auch noch ändern, ne? muss man sagen. Und damals war, glaube ich, aber umgekehrt klarer, wie wir da eigentlich wieder rauskommen. Ne? Das war irgendwie logischer oder einfacher. Und das ist jetzt natürlich nicht so.
War es auch ein bisschen ein schizophrenes Jahr als Investor, weil du ja einerseits genau diese Krisen hast und diese Schocks, ja, Israel, Krieg im Nahen Osten, Ukraine-Krise, Krieg hört nicht auf, Inflation, Zinne, Leitzinsen und so weiter. Aber gleichzeitig hast du ja diesen Super-Hype in diesem Jahr gehabt mit AI. Ja, also irgendwie Krisenmodus ist das Wort des Jahres geworden, trifft dann auf den Super-Hype AI, wo man gefühlt, ja, wo die Bäume ja wieder in den Himmel wachsen. Also war das auch ein schizophrenes Jahr für dich als Investor?
Ja, wobei, also dieses AI ist natürlich, das hat natürlich sozusagen die Probleme, die wir, also sozusagen das, was jetzt bei uns als Investor ankommt, ne, sprich, sind die Bewertungen vielleicht zu hoch, Firmen brauchen Geld und so weiter, das sind ja sehr, für mich sehr handfest fühlbare Sachverhalte, ne, die ja direkt sich auswirken auf unsere Renditen, unsere Fähigkeit, Geld in einen Fonds zu raisen, die Fähigkeit, unser Portfoliounternehmen Geld aufzunehmen, das ist ja alles sehr konkret, ne, dass das eben schwieriger geworden ist. Firmen, die Mitarbeiter entlassen müssen, Kosten senken müssen, so weiter, alles sehr konkret. AI ist natürlich faszinierend, ne, sozusagen, und spielt auch schon in den operativen Abläufen jetzt zunehmend eine Rolle, ne, ob es jetzt im Entwicklungsbereich ist, ob es im Marketingbereich ist und so. Da siehst du schon, dass eben das wirklich auch ankommt im Arbeitsalltag, ne, und natürlich schon faszinierende Möglichkeiten sich da bieten. Und man kann sicherlich auch mal das eine oder andere AI-basierte Investment machen und hat das sicherlich auch nochmal stärker auf dem Schirm, als das vorher der Fall war. Ich würde trotzdem sagen, dass dieser Problemaspekt im sehr konkreten täglichen schon deutlich stärker quasi die Stimmung jetzt beeinflusst oder den Arbeitsalltag beeinflusst, als das der AI-Hype war, der natürlich eine tolle Perspektive bietet. Ne? Und ich glaube auch, das sagen auch viele, ne, und das würde ich teilen, es ist gerade eigentlich eine gute Zeit, um in spannende Companies zu investieren. Die Firmen, die jetzt gerade entstehen, sind nochmal deutlich besser aufgestellt, was Kapitaleffizienz angeht. Ne? Sprich, da wird wirklich versucht, more with less, ne? Also mehr Wert mit einem effizienteren Ressourceneinsatz zu gestalten. Das ist ja grundsätzlich alles toll. Ne? So, und ich glaube, wenn du jetzt eine 3 bis 5 oder noch längere Perspektive einnimmst, ist auch dieser AI-Hype verspricht sicherlich eine Menge an spannenden Dingen, sowohl innerhalb der bestehenden Geschäftsmodelle als auch eben mit neuen Geschäftsmodellen. Wobei, du kennst ja meine Sicht, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, AI-Use-Case-basierte Startups zu identifizieren, die wirkliche VC-Cases sind auf 5 bis 10 Jahre. Ne? Müssen eine wirklich verteidigbare Positionierung sein im Sinne von Datensätze, die unique sind in irgendeiner Weise, also dass du irgendeine Art von Edge hast. Aber ich würde schon sagen, dass dieser Problemaspekt im Konkreten, dass der den AI-Hype jetzt für mich als Investor auf jeden Fall überlagert vom Effekt, den er hat.
Okay. Lass uns mal doppelklicken auf die Situation von Startups. Du hast gerade schon drüber gesprochen, ja. Ich habe mir mal ein paar Zahlen im Vorfeld angeguckt. Für viele Startups war das natürlich weiter ein toughes Jahr, was Geld raisen angeht. Wahrscheinlich auch wie genau für VCs übrigens, ja, die wahrscheinlich auch sehr wenige neue Funds geraced haben. Aber ich habe mir ein paar Zahlen. Also über 90% aller Unicorns, die es da draußen gibt, haben entweder kein Geld aufgenommen in 2023 oder haben Geld aufgenommen und ihre Bewertung nicht bekannt gegeben. Ja, also haben gesagt, undisclosed valuation, ja, oder irgendeine Bridge-Runde gemacht oder sowas, ja. 2020 waren das nur 30% aller Unicorns, die entweder kein Geld genommen haben oder gesagt haben, wir sagen nicht, wie viel wir. Jetzt liegt vielleicht nahe, warum, ja, aber nimm mich mal mit in die Psychologie solcher Runden. Wie läuft das dann in so einem Krisenjahr, wo ja wahrscheinlich, wir haben ja auch Getier, Gorillas, das sind ja, waren ja auch im letzten Jahr große Runden, wo es extreme Abwertungen gab, viele andere Beispiele. Was passiert da gerade? Was ist dann 2023 in diesen Runden psychologisch passiert?
Ja, ich glaube, du hast ja, das eine ist sicherlich, dass die Firmen selbst, bevor überhaupt so eine Runde stattfinden, versuchen natürlich die Burnrate runterzukriegen, ne, damit sozusagen die Runden, die sie raisen müssen, um quasi überlebensfähig zu sein, über einen, was ich, 2-Jahres-Zeitraum mindestens, dass das natürlich erstmal versucht wird, die Effizienz innerhalb der Firmen zu erhöhen. Ne? Und wenn du das nicht gemacht hast und da sozusagen keine veränderte verändertes Bewusstsein als Gründungsteam oder als Managementteam demonstriert hast, dann wird es überhaupt schon relativ schwer, Geld in so einer Zwischenrunde zu nehmen, ne? Weil ich glaube, das ist eigentlich auch klar, bestehende Investoren, weil das ist schon die Regel. Solche Bridge-Runden finden ja primär mit internen Investoren statt. Also du hast schon auch mal, dass man externer dazukommt, aber die Leute, die diese Runden strukturieren, anführen, sagen, was die Bewertung sein wird, sind in der Regel bei solchen Runden interne Investoren. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zum Verständnis. Und das Zweite, was wichtig ist zum Verständnis, interne Investoren sind dazu eigentlich nur in einem gewissen Umfang aufgestellt, ne? Weil das ja schon so ist im Venture Capital Bereich, du hast bis auf eine bestimmte Runden-Range spezialisiert, ne? Bei uns ist das jetzt Pre-Seed, Seed, Series A, dann gibt's halt Later-Stage-Investoren, das ist dann so BC-Investoren und dann gibt's nochmal Leute, die nochmal ein bisschen spätere Runden machen. Also, und du hast eigentlich immer so deinen Sweet-Spot. Und alles, was dann danach kommt, da machst du zwar eigentlich mit, aber mehr als so dein Pro Rata ist da eigentlich nicht vorgesehen. Ne? Also das, was du sozusagen, wenn du einen 10%igen Anteil hast, heißt Pro Rata, dass du dann 10% an der Folgerunde machen würdest. Und das würden wir so vielleicht noch so 2 Runden machen, nachdem wir initial investiert haben. Das reicht aber natürlich nicht, um so eine komplette Runde in der alten Größenordnung darzustellen. So, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man das versteht. Das heißt, damit es überhaupt zu einer Bridge-Round kommt, musst du schon zu dem Teil des Portfolios gehören, ne, wo überhaupt die Bestandsinvestoren sagen, das ist jetzt relativ gesehen zum Rest meines Portfolios erhaltenswert. Ne? Und dadurch, dass du immer ja 5, 6, 7 Investoren in so einem Ding drin hast, reicht es halt nicht, wenn einer sagt, das ist erhaltenswert, sondern du musst im Prinzip, die Mehrheit der Bestandsinvestoren muss eigentlich sagen, das ist jetzt ein erhaltenswertes Asset. So, und dann kommt im Prinzip in der Mischung aus reduziertem Kapitalbedarf seitens, also da kannst du halt nicht sagen, letzte Runde waren 50 Millionen, jetzt will ich 100 Millionen raisen, sondern jetzt musst du halt sagen, jetzt ist halt eher die Frage, wie viel brauchst du denn mindestens, damit du quasi mit einem reduzierten Wachstum auf einen Break-Even-Pfad kommst. Und wenn du da nicht sagen kannst, ich habe meine Burn-Rate von 1,5 Millionen im Monat, sag ich mal, auf 300.000 reduziert, das habe ich jetzt schon mal aus eigener Kraft gemacht oder 500.000 oder whatever it is, dann tust du dich sehr schwer, wenn du da nicht nachweisen konntest, ich habe mir auch intern richtig Mühe gegeben, um die Effizienz zu erhöhen, überhaupt so eine Bridge-Round zu machen. So, und dann nehmen wir mal an, das Management-Team hat das jetzt credible nachgewiesen, wir haben ja die Burn, wir haben wirklich echt viel versucht, um da nochmal jeden Stein umgedreht, jetzt haben wir die Kosten reduziert, Burn-Rate reduziert, jetzt brauchen wir keine 50, sondern wir brauchen jetzt nur noch 9 und damit müssten wir es ins Jahr 2026 schaffen oder wir schaffen es idealerweise sogar zur Profitabilität bei Annahmen, die relativ konservativ sind. Dann hast du eigentlich einen Stand, wo die Diskussion losgeht und in der Regel wird dann eben von allen erwartet, dass sie da einen gewissen Beitrag leisten. Alle heißt in der Regel zumindest mal die größeren Investoren, die auch einen institutionalisierteren Fonds-Background haben. Also dass jetzt auf Angels zugegangen wird, gibt es auch mal. Aber in der Regel sagt man eben dann, dann innerhalb des Investorenkreises, der halt einen VC-Fonds dahinter hat oder irgendeine Art von institutionalisierter Struktur oder eine höhere Ownership, von denen wird dann halt erwartet, dass sie diese Runde stemmen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie sieht's aus? Also geht das leicht oder geht das nicht so leicht, die Leute da zu bewegen? Und wenn es nicht so leicht geht, dann erhöhen sich im Prinzip die Liquidationspräferenzen. Ne? Also dann wird im Prinzip halt gesagt, es gibt nicht nur einmal Liquidationspräferenz, wie das ja üblich war, sozusagen, sondern zweimal, dreimal, eine Mindestverzinsung von 20%. Ne, so.
Das heißt, man kriegt erstmal das Geld zurück, bevor überhaupt irgendwelche anderen, genau, die vielleicht vorher Geld.
Und Standard ist quasi einmal, das ist, macht auch aus diversen Gründen Sinn, ne, dass die letzten Leute, die Geld investieren, erstmal ihr Geld zurückkriegen. Das ist schon, das ist aus diversen Gründen, kann man sagen, das macht schon Sinn. Aber wenn man dann natürlich in Richtung zweimal geht oder 20%ige Mindestverzinsung pro Jahr oder so, dann, ne, das macht jetzt bei häufiger, wenn es nicht so große Beträge sind, ist das nicht so schlimm. Wenn du das jetzt bei sehr großen Runden machst, dann kann das schon so eine Firma wirklich kaputt machen, weil dann eben der Anreiz auch die Mitarbeiter hängen ja dann häufig da dahinter, ne, also mit ihren ESOP-Ansprüchen. Die Gründer sind noch mal in einer besseren Position. Das muss man natürlich sagen, warum? Weil sozusagen die aktiven, aber ich sage auch nur die aktiven Gründer. Ne? Also es gibt ja auch den Fall des ausgeschiedenen Gründers und das ist dann auch ganz spannend. Ne? Ausgeschiedene Gründer und ausgeschiedene Mitarbeiter haben keine Lobby. In solchen Fällen. Das heißt also, wenn es dann wirklich zu einem Exit kommt, und das sieht man jetzt gerade auch häufiger, wo der Erlös geringer ist als der Liquidationspräferenz-Stack, der sich aufgebaut hat, und das ist jetzt gerade nicht ungewöhnlich, ne? Dann sind gerade ehemalige Mitarbeiter, die dann eigentlich ja theoretisch ESOP-Ansprüche hätten, die sind aber wertlos, oder eben auch ehemalige Gründer, haben dann keine Lobby, ne? Sondern die einzigen, die dann eine Lobby haben, sind halt die Gründer, die dann noch dabei sind und die auch für den Käufer sozusagen eine Relevanz haben, weil die kriegen dann in der Regel eben noch irgendwelche Pakete gebaut oder auch noch irgendeinen Teil des Erlöses, der ihnen jetzt rein formal gar nicht zustehen würde. Ne? Das hast du aber nur für den Fall, wirklich muss man sagen, dass die Gründer noch mit dabei sind und auch Kernmitarbeiter, die noch mit dabei sind, für die wird dann auch irgendwas gestrickt. Ne? Aber rein formal hätten die keine Ansprüche. Ja, und das ist, das muss einem halt klar sein, das gilt auch genauso für die alten Angels. Also wenn du alter Angel warst bei Gorillas, dann wirst du sehr wahrscheinlich da kein Geld rauskriegen. Also weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Getir nochmal so teuer verkauft wird, halte ich jetzt mal für eher ungewöhnlich.
Mhm. Es ist faszinierend, weil es so voller Psychologie ist, ja, und was auch so ein bisschen verborgen ist vielleicht der Masse, was die Liquidationspräferenzen angeht und so weiter. Und ich glaube auch, es ist ja auch ein enormes psychologisches Signal, wenn jetzt ein Investor, ein großer Investor sagt, ich gehe jetzt nicht mit bei der Bridge-Runde. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen, um es mal überspitzt zu sagen, auch ein kleiner Sargnagel dann für das Startup, oder? Weil dann hast du offensichtlich Informationen, die andere nicht haben. Oder wie? Also das sind doch auch wahrscheinlich ganz taffe Entscheidungen noch für Investoren, oder? Gehe ich mit oder nicht?
Ja, absolut, weil du natürlich auch immer, einem muss halt klar sein, man trifft halt keine isolierte Investmententscheidung. Also das ist ja das, was es so schwierig macht. Ne? Also normalerweise würde man ja sagen, man geht seine 20 Portfolio-Companies durch, ne? So. Und dann konzentriert man eben seine Mittel auf die Top 5 und gut ist. Ne? Das wäre ja sozusagen eigentlich das Rationale. Und das kannst du aber natürlich nicht, weil du halt weißt, wenn du Lead-Investor bist oder relevanterer Investor, in dem Moment, wenn du gar nichts machst, verhinderst du im Prinzip häufig die Möglichkeit des Startups überhaupt was zusammenzukriegen. Und das ist im Prinzip die Schwierigkeit, ne? Weil du letztendlich eben Verantwortung übernimmst, nicht nur für dein sozusagen finanzielles Fortkommen, sondern im Prinzip auch dafür, ob die Company überhaupt noch eine Chance bekommt. Und das ist schon ganz spannend, weil du auch häufig eher so eine spieltheoretische Diskussion dann hast. Und letztendlich bei den Companies, wo du sagst, die sind eigentlich gut und die haben einen guten Kern, da endet man dann auch in der Regel bei irgendeiner Konstellation, dass alle mehr oder weniger so ihr Pro-Rata machen oder so. Ne? Aber das erfordert häufig mehrere Diskussionsrunden, auch teilweise mit Wüstenbeschimpfung, wo dann eben, ja, und natürlich auch Gründer, die dann mitkriegen, wie dann die Diskussion läuft, aber die dann letztendlich auch so ein bisschen fast, ich will nicht sagen außen vor sind, ne, aber die natürlich das dann gar nicht so stark beeinflussen können. Und die Schwierigkeiten, da merkt man eben auch wirklich so ein bisschen die strukturellen Probleme im VC-Bereich, ne, was heißt strukturelle Probleme, aber es ist halt ein sozusagen Kernelement der Architektur von so einem VC-System, dass du halt immer Cap-Tables hast mit mehreren Investoren drin. Ne? Im Private-Equity-Bereich ist ja in der Regel so, die Mehrheit der Private-Equity-Transaktionen sind ja sogenannte Buyout-Transaktionen. Ne? Das heißt, die kaufen die Mehrheit. Da ist dann vielleicht das alte Management-Team oder die alten Gründer oder so, wenn die noch drin sind, dann haben die 30-40%. Wenn du eine Transaktion hast, wo das dann ein Private-Equity an den nächsten weiterreicht, dann hast du häufig dann noch mehr als 70% Private Equity. Aber so wie auch immer, ist es auf jeden Fall immer so, du hast einen Investor, ne, vielleicht auch mal so zu Flussfall oder so, hast du dann Hellman und Friedman und EQT gemeinsam, weil das halt ein sehr großer Deal ist. Aber in der Regel hast du in den allermeisten Fällen einen Investor, maximal zwei, die entscheiden im Prinzip, finden sie es gut, ja oder nein. Ne? Und hier hast du im VC-Bereich hast du halt immer mehrere, ja, mit unterschiedlichen Vorlaufzeiten. Die einen haben ein super Portfolio und sind schon komplett im Geld. Für die anderen ist das Kernasset, woran die Vorperformance hängt. So, also ne, du hast Leute, die sind eher Schisser, ne, dann hast du Leute, die sind eher unternehmerisch. Dann hast du Leute, die haben Mitleid mit dem Gründer und dann hast du andere, die sagen, es wäre alles scheißegal. So. Und das ist natürlich so diese Gemengelage, in der man sich dann bewegt. Ja. Und deswegen ist auch, muss man schon ganz klar sagen, dieses VC-System, das hat viele Stärken, aber man muss schon sagen, dass das VC-System an sich ist nicht besonders krisentauglich. Das ist schon eher ein System, was sozusagen, das ist auch, glaube ich, mit eine Komponente, warum du so eine Hit-Getriebenheit hast, dass du letztendlich bei den Sachen, die nicht gut laufen, man auch wirklich nicht besonders handlungsfähig ist, um Dinge zu, also da ist man nicht besonders entscheidungsfähig. Und das ist zumindest ein kleiner Beitrag zu dieser Hit-Getriebenheit, weil du letztendlich bei den Dingen, die jetzt keine Hits sind, also bei den Hits musst du, ne, also wenn es super läuft, also an der Seite stehen und jubeln, das kann man, ist relativ leicht. Ne? So, die Schwierigkeit entsteht aber natürlich, insbesondere wenn das nicht so ist. Und die meisten Fälle sind ja irgendwo dazwischen. Ne? Du hast entweder ja die Fälle, die sind kacke, ne? Da haben sich die Gründer zerstritten, das Geschäftsmodell funktioniert, da braucht man nicht drüber reden. Ne? So, also, und die Sachen, die super laufen. Da braucht man auch nicht, sondern aber die meisten Fälle sind ja in diesem Bracket dazwischen. So. Und das VC-System ist nicht besonders gut da drin, merke ich auch jetzt gerade wieder fast täglich, mit diesen Mittelfällen umzugehen. Und die sind aber nun mal die Mehrheit des Portfolios. Ja, so. Also das ist, und das muss einem, glaube ich, klar sein. Und da hast du natürlich auch kein Alignment von VCs und Gründern, ne? Weil für die VCs bist du immer Teil eines Portfolios als Firma und als Gründer.
Für die Gründer bist du 100% mein Baby.
Genau, und als Gründer hast du halt 7 Jahre da jetzt reingesteckt, ne, in diese Firma. Mhm. Und klar habe ich jetzt grundsätzlich mal ein Interesse dran, ne, sind wir interessens-aligned, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich will auch, dass es der Firma gut geht, weil da sind ja meine Anteile mehr wert. Aber ich habe natürlich immer eine relative Betrachtung. Ich habe immer eine Portfolio-Betrachtung. Und das gilt, und da an der Stelle bist du dann halt auch nicht mehr aligned. Ne? Und dann hast du das gleiche Misalignment natürlich noch zwischen den VCs oder zwischen den Investoren, die da drin sind. Und das macht es halt so schwierig. Und das, was man eben auch nochmal sagen muss, das merkt man eben jetzt auch gerade, nicht alle VCs sind gut da drin, mit kühlem Kopf in so einer Krise zu agieren. Sondern das ist so ein bisschen nicht. Ja, also es gibt ja Leute, die reagieren halt mit Druck in der Krise. Ne? So, wo du sagst, okay, der Gründer macht sich jetzt, oder die Gründerin macht sich jetzt vielleicht schon selbst Druck. Ne? Also da muss also jetzt da noch mehr Druck zu machen. Ja, kann man machen so. Ne? Das ist natürlich dann, die Leute haben natürlich dann selbst auch Druck. Ne? Und dann muss man eben sagen, der eine oder andere VC gibt das dann nochmal weiter in solchen Situationen. Und das macht die Situation eben nochmal so ein bisschen schwieriger.
Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de/quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben, und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge. Also du schreibst eigentlich so ein Fahrrad. Wenn du ein bisschen Geschwindigkeit hast, dann läuft es von alleine, und sobald es ein bisschen langsamer wird, dann fängt es an, ein bisschen zu wackeln. Macht dir das Spaß, dieses Spieltheoretische, das VCs an einen Tisch bringen mit den Gründern, dieses Spieltheoretische, macht dir das Spaß?
Also mir macht es ehrlicherweise mehr Spaß, an sozusagen diesen operativ relevanteren inhaltlichen Themen zu arbeiten. Ich finde sozusagen, wenn man jetzt überlegt, wo wird eigentlich Wert geschaffen, ne? Also an den Stellen, ja, das muss natürlich irgendwie passieren, so, weil sonst geht's halt nicht weiter. Aber diese Diskussionen sind schon zum Teil mühsam, muss man sagen. Und auch teilweise aus nachvollziehbaren Gründen, ne? Also ich meine, wenn jetzt der eine hat, für den ist das End of Life Cycle und für den ist das Investment jetzt aus Portfoliosicht nicht mehr so wichtig, für andere ist es im Zentrum, ne, so, das sind ja Verständnis, also es sind ja keine sozusagen willkürlichen Dinge, die dann dazu oder Faktoren, die dazu geführt haben, ob Leute das jetzt gut oder schlecht finden. So, aber es macht's natürlich mühsam, und es hat natürlich jetzt keine mit dem Asset an sich verknüpfte, wertsteigernde oder wertvernichtende sozusagen Funktion. Und mir ist es zumindest lieber, mich eher auf die Dinge zu konzentrieren, wo ich sage, okay, ich arbeite jetzt eben wirklich oder ich helfe dabei, in irgendeiner Weise durch richtige Entscheidungen oder bessere Entscheidungen oder richtige sozusagen Vorgehensweisen, die mit dem Asset an sich zu tun haben, da jetzt irgendwie idealerweise eine Wertsteigerung zu erreichen oder dazu beizutragen. Das ist natürlich schon eigentlich befriedigender als jetzt dieses Spieltheoretische, ne? Weil dieses Spieltheoretische, das hat natürlich so ein bisschen was auch wie eine Psychologie von Financial Markets. So, also das ist so irgendwie, das ist jetzt intellektuell ganz spannend, aber es ist natürlich sozusagen, also nicht das, wofür ich jetzt zumindest irgendwie angetreten bin. Also deswegen ist das schon okay, und ich glaube, ich kann das auch nicht so schlecht, aber es ist irgendwie, das ist jetzt nicht das, wenn ich jetzt nur das machen würde, dann würde mir schon enorm was fehlen, muss ich sagen. Also ja. Das ist, zumal auch, das darf man eben auch nicht vergessen, ne? Die meiste Arbeit bei diesen Sachen entsteht ja bei den Firmen, die halt nicht jetzt die totalen Rocketships sind, weil da sind diese Diskussionen in der Regel sehr schnell, sondern es ist halt bei denen, wo es halt schwieriger ist aus diversen Gründen. Und das macht dann auch nicht immer wahnsinnig viel Spaß, muss man sagen. Und das ist eben meine Beobachtung. Und auch nochmal mein ganz klarer Ratschlag an Leute, die gründen. Ich würde auf jeden Fall, bevor ich mich mit irgendwelchen VCs oder Investoren ins Bett lege, was halt, das muss man sich auch mal vor Augen führen, das ist schwieriger aufzulösen als eine Scheidung ohne Kinder. Also mit Kindern ist eine Scheidung auch hässlich.
Scheidung ohne Kinder, VC-Beziehung.
Genau. Ja, also und das ist, ne, also man kriegt ja Leute nicht los mehr. Ne? Und was ich mir auf jeden Fall anschauen würde, ist, oder auf jeden Fall sprechen würde, bevor ich mich mit VCs ins Bett lege, und zwar nicht mit Funds, ne? Wichtig, das sind individuelle Entscheidungen. Das ist auch nochmal so, ne, man denkt ja mal, Excel ist ein super Fund oder was weiß ich, Jerry ist ein super Fund. Ne, das stimmt natürlich auch, aber letztendlich sind es ja dann Individuen, die bei solchen Diskussionen dabei sind und da sitzen. Und ich kann nur jedem Gründer den Rat geben, sich vorher zu erkundigen, welche Person wird dann mit mir arbeiten oder mit dann gegebenenfalls auch in solchen Diskussionen dabei sein, und dort wirklich Referenzen dazu einzuholen, gerade von Companies, wo es nicht so gut läuft oder nicht so gut gelaufen ist. Weil viele Gründer denken ja immer, bei mir, das wird alles super laufen. Das wünsche ich auch jedem Gründer. Aber alleine die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, dass man, dass es zwar gut laufen kann, aber trotzdem, gerade in solchen Krisenzeiten, und da einmal zu verstehen, mit wem arbeitet man da eigentlich und wie verhalten sich diese Menschen eigentlich in der Krise und sind das oder in schwierigeren Situationen und sind das Menschen, die dann den Druck eher erhöhen? Sind das Menschen, deren Kontrollbedürfnis dann steigt? Oder sind das Menschen, die sozusagen wirklich immer im Kopf haben, ich will jetzt hier für das Asset das Beste erreichen und ich will jetzt hier und überlege, alles, was ich tue, treibt im Prinzip jetzt mal den Wunsch, Wert zu generieren oder dem Asset zu helfen oder der Firma zu helfen oder dem Management-Team zu helfen. Und das ist schon, finde ich, immer wieder erstaunlich, wie viele eher ihr eigenes Informationsbedürfnis in den Vordergrund stellen und gerade dann auch in der Krise nochmal zusätzlichen Druck machen, wo ich jetzt relativ klar sagen würde, das kann auch mal, ne, bei manchen Gründern, die so den Schuss noch nicht gehört haben oder Gründerinnen natürlich auch die können den Schuss nicht hören, da macht das schon Sinn, dann auch nochmal ein bisschen Druck zu machen, aber wenn die Awareness komplett da ist und die Erkenntnis, dass es jetzt wirklich ankommt, dann macht es nach meiner Erfahrung, hat jetzt keinen Wertbeitrag, dann nochmal zusätzlich irgendwie Druck zu erhöhen. Und ich glaube, das einmal verstanden zu haben, mit welchen Personen habe ich es eigentlich zu tun und wie verhalten die sich, das kann ich nur jedem raten, wenn man die Wahl hat. Ne? Das ist natürlich idealtypisch. Ich sage so, also das setzt natürlich auch voraus, dass man irgendwie 3-4 Optionen hat, mit wem man da jetzt arbeiten kann. Aber das haben wir ja immer noch. Gerade viele frühphasige Startups haben das immer noch, weil die Frühphasen-VCs weiterhin eigentlich recht aktiv sind. Und ich glaube, da ordentliche Due Diligence zu machen, macht sicherlich total Sinn.
Das ist ein super spannendes Thema. Ja, also das ganze psychologische Thema da in dem Bereich, was es auch bedeutet, was halt nicht so in dem Spotlicht der Öffentlichkeit ist, das finde ich total interessant. Aber Florian, jetzt ist es Zeit für unsere Technology Awards, ja, die wir jetzt hier erstmalig vergeben bei Digital Optimisten. Wenn wir mehr Produktionsbudget hätten, würdest du jetzt ein tolles Jingle hören, ja, mit Fanfaren und so. Wir sind nur ein kleiner, sympathischer Podcast, deshalb haben wir das nicht. Aber ich habe ChatGPT gefragt, was sind denn 6 Kategorien, die man machen sollte in so einem Format? Hat mir nicht nur 6 Kategorien gegeben, sondern es hat mir auch den Namen dazu gegeben, wie ich es nennen soll. Und das heißt, du kannst selber beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Ich fange mal mit der ersten Kategorie an, okay? Mhm. Und das ist der Shapeshifter Award für den besten Pivot. Mhm. Und hier kommt meine Nominierung.
Deine jetzt oder die von ChatGPT?
Meine, das ist alles meine. Gute Frage. Das ist alles meine. Also ich nominiere ein Startup. Ah, es ist noch nicht mal mehr ein Startup, ja. Es ist auch wahrscheinlich gar kein richtiger Pivot. Also ich habe eigentlich schon alles falsch gemacht. Aber trotzdem ist es für mich meine Nominierung in dieser Kategorie, denn ich nominiere Meta. Mhm. Warum mache ich das, ja? Facebook hat sich in Oktober 2021 in Meta umbenannt, ja. Damals Mark Zuckerberg auf der Bühne, Metaverse, die große neue Vision. Und ich glaube, man hätte fast kaum einen schlechteren Zeitpunkt wählen können, als sich in Meta umzubenennen. Denn dieses Metaverse war genau ein Jahr später mausetot, finde ich zumindest, als dann Sam Altman und OpenAI das ganze Thema AI plötzlich nach vorne gestellt hat. Ja, und das natürlich jetzt immer noch, das ist der Hype eigentlich. Und nicht das Metaverse. Also ich glaube, da hat er sich natürlich ziemlich kalkuliert. Und nur um dir mal ein paar Zahlen zu nennen, die mich wirklich beeindruckt haben. Meta hat seit 2019 knapp 50 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht mit seiner Sparte Reality Labs. Das ist diese Metaverse-Sparte, ne? Diese R&D-Sparte. Sagen wir mal 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ja, ich habe mir mal angeguckt, was hat eigentlich das Apollo Moon Landing Programm gekostet in der heutigen Zeit? Es ging über 11 Jahre. 152 Milliarden Dollar in heutigen Währung. Das heißt auch ungefähr 12 Milliarden Dollar pro Jahr. Ja? Das heißt, ein bisschen über Spitzervergleich, aber Meta macht genauso viel Verlust pro Jahr mit Reality Labs wie das Apollo-Programm, was am Ende einen Mann auf den Mond gebracht hat. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht so sein. Ich habe letztes Jahr einen Vorhersagen-Podcast gemacht mit Christian Leibold von Headline und ich habe gesagt, entweder Mark Zuckerberg muss gehen, oder der macht Reality Labs dicht. Das war meine Prognose damals. Jetzt hat der Mann aber was geschafft, was ich unglaublich finde. Der redet einfach nicht mehr über das Metaverse. Im letzten Earnings Call hat der nur 33 Minuten lang kein Wort verloren und dann 30 Sekunden darüber gesprochen. Ich stelle mir immer vor, wie so die Analysten da vor sitzen und dann markieren, wann der erstmal über das Metaverse spricht und dann die Stoppuhr haben und dann, aha, 33 Minuten hat er nicht drüber gesprochen und dann stoppen, wie lange er über das Metaverse spricht. Also der redet völlig, hat es völlig gepivotet, redet nur noch über AI und der Börsenwert ist explodiert. Ja, 160% year to date auf der Meta-Aktie, Google plus 40, ich glaube Microsoft auch plus 40 und ein bisschen mehr, glaube ich. Und dazu noch diese persönliche Wandlung von Zuckerberg, ja, der ja der größte unsympathischste Typ war. Es gab dieses Jahr auch die Episode mit Elon Musk und diesem Cage-Fight. Heute ist er irgendwie, hat er, ich weiß nicht genau wie, aber er hat irgendwie sein Image gewandelt, ja. Der ist nicht mehr der Zerstörer der Gesellschaft, sondern irgendwie der smarte Typ in der Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Also deshalb ist es für mich ein totaler Pivot, ja, total gut gelaufen. Und deshalb ist meine Nominierung Meta für diesen Award.
Ja, finde ich, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, meine Analyse wäre zum Teil etwas anders, warum auch der Aktienkurs so steht. Die haben halt auch massiv Kosten eingespart. Also ich weiß nicht, ob du, also gerade auf der Personalkostenseite, ja. Gut, die haben auch wahnsinnig viele Leute eingestellt, 2020, 2021, aber sind jetzt ja, glaube ich, wieder auf dem Wert, wie sie quasi davor waren, so ungefähr. Oder sogar noch ein bisschen drüber. Aber sind natürlich wahnsinnig profitabel dadurch jetzt. Und ich glaube, aber weißt du das, haben sie eigentlich die VR-Ausgaben, Metaverse-Ausgaben, sind die jetzt runtergefahren oder sind die immer noch auf dem Niveau?
Die sind, also ich habe die Zahl jetzt nicht da, ich glaube, es ist ein bisschen runtergefahren. Ja. Der sagt auch, dass er sie ein bisschen cutten wird, aber er ist
committed. Er ist weiter also er dabei. Ne? So, das finde ich schon, und ehrlicherweise, klar, die haben einerseits für wahnsinnig viel mehr Profitabilität gesorgt, weil ja auch das Advertising-Geschäft hält sich ja erstaunlich gut, ne, muss man auch sagen. Also das Kerngeschäft, wo man ja eigentlich dachte, da muss man jetzt mal ein bisschen was machen, deswegen ja, ne, also, aber das hält sich ja super. Fairerweise wahrscheinlich auch, unter anderem wegen so Sachen wie Temu und Shein, ne, also dass die dann natürlich wahnsinnig viel Geld ausgeben, also mehrere Milliarden pro Jahr kommen ja alleine von Temu und Shein mittlerweile im Meta, was ja gar nicht so wenig ist, ne, im Meta-Kontext, also die machen ja schon zweistellige Milliardenumsatz, aber wenn du da 4-5 Milliarden mehr hast, das ist schon von 2-3 Advertisern, das macht schon echt einen Unterschied. Aber wie gesagt, ich glaube, das eine ist das Profitabilitätsthema und das andere, ich finde es aber, also so einen richtigen Pivot haben sie dann natürlich auch nicht gemacht. Ne? Klar, sie haben das Thema AI noch dazugenommen, aber das Thema Metaverse ist nach meinem Verständnis ja schon dann auch, das spielt da auch das wieder, was du gesagt hast. Klar haben die ein bisschen, geben jetzt nicht mehr 12 Milliarden aus, aber vielleicht 8. Ja? Das wäre ja immer noch ein Wahnsinns-Commitment und das finde ich ja cool, ne? Weil offenbar sagen die ja schon, ja, das ist jetzt vielleicht nicht total hip gerade, das Thema Metaverse, aber strukturell glauben wir da weiterhin dran und wir wollen da weiterhin die Marktführer sein in dem Bereich. Und das ist ja grundsätzlich auch, finde ich, eine sehr legitime Vorgehensweise. Und ob das jetzt die richtige Wette sein wird, werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren wissen. Ne? Weil du hast schon recht, gerade ist das Metaverse so ein bisschen tot. So, aber,
ja, aber ich bin gar nicht mehr so, also ich fand das Mause tot vor ein paar Monaten, aber mittlerweile eröffne ich mich dem ein bisschen mehr.
Ja, ja,
also ich glaube jetzt nicht, dass natürlich immer noch Gaga ist, es Land zu kaufen in irgendeinem NFT-Land oder sowas. Das wird wahrscheinlich nicht so schlau sein, aber ich habe jetzt mal ein paar Use Cases gesehen, absolut, auch die Apple Quest, ja. Also langsam komme ich dahin, was eigentlich Zuckerberg, warum der das so begeistert. Ja,
ich weiß nicht, ob du diesen Podcast gesehen hast, Lex Friedman mit Mark Zuckerberg, schon also, abgefahren, ne? So, und wenn du dann sagst, wenn das dann sozusagen die neue Conferencing Experience dann irgendwo wird oder Interaktions Experience, ne, das ist ja auch so ein bisschen eine der Wetten nach meinem Verständnis, das kann dann schon, ne, oder auch wenn du dann so siehst, so die Use Cases im Bereich Medizin, also Wartung von Maschinen oder Turbinen oder so, ne, wo sonst immer Leute da hinfahren müssen und jetzt bist du auf einmal in der Lage, dich in einer konkreten sozusagen Turbine da zu bewegen, obwohl du eigentlich ganz woanders sitzt und dann irgendwie bei so einem Wartungsthema da zu helfen oder Operationen, ne, so, also oder eben auch dieses ganze Thema Videokonferencing. Ich meine, wenn du alleine überlegst, wie sozusagen, ne, es war ja völlig normal, das weiß ich, kann mich noch erinnern, da gab es diese Rocket Calls, ja, wo dann Olli Sammer morgens um 7 deutsche Zeit da irgendwie mit 50 Groupon-Führungskräfte irgendwie eingenordet hat. Das war alles ohne Gesicht, ja, so, also hast du wirklich mit 50 Leuten in der Telco gehangen, ohne irgendwie Handraisen und so weiter, sondern da hat einfach, also völlig, also wenn schnell, und das ist ja nicht lange her, ne, das ist, fühlt sich ja jetzt so an wie nach dem Zweiten Weltkrieg, so, also von wegen, wenn du jetzt so siehst, wie wir jetzt interagieren, das ist ja schon ein Riesenfortschritt und wenn das nochmal besser wird, ne, über dieses AR, VR, ich kann mir schon vorstellen, dass da was ist, insofern ist es da nur konsequent und das würde man sich ja bei vielen Unternehmen wünschen, muss man sagen. Also wenn du schaust, ich meine, wir hatten die Diskussion vor kurzem, wie viele jetzt da gerade im Digitalbereich, auch Unternehmen, denen es eigentlich gut geht, ne, die ihre Digitalinvestitionen oder Corporate Venturing und so weiter, funktioniert alles nicht und so. Kann ja alles sein, dass man das bisher nicht hinbekommen hat. Ne? Aber viele fahren jetzt auch gerade wieder eben ihre Digitalinvestitionen runter, zum Teil auch ihre Innovationsinvestitionen, ne, wie ja viele Unternehmen in der Krise das tun. Und Mark Zuckerberg hält das halt durch. Fairerweise kann ihn auch keiner feuern. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ganz gut aufgrund der Share-Klassen-Gestaltung. Aber ich finde es grundsätzlich gut. Und auch jetzt mit der Konsequenz, wie sie jetzt da in den AI-Bereich reingegangen sind. Bin auch mal gespannt, was wir da von Google sehen werden. Ne? Also da hört man ja auch irgendwie dieses Gemini, dass das super sein muss. Also vielleicht schafft es Zuckerberg in der Tat, sich da nicht nur was den Aktienkurs angeht, sondern sowohl das Thema AI als auch das Thema Metaverse weiter köcheln zu lassen, um dann es zum richtigen Zeitpunkt dann wieder rauszuholen. Ne?
Ja, viele Themen. Also alleine diese Layoffs bei den großen Tech-Konzernen, und die sind ja jetzt immer noch genauso profitabel mehr profitabel, machen genau den gleichen Umsatz. Das zeigt ja schon auch, dass da sicherlich ein bisschen Fett angelaufen ist, ja, bei den großen Tech-Konzernen. Und du hast Shein und Temu genannt. Ich habe ja lange für Google gearbeitet im Produktmanagement. Damals war das Wish. Ja, das waren die im App. Wir haben ein App-Produkt gebaut. Und Wish war ein gigantischer Werbepartner. Mhm. Die sind jetzt mausetot. Ja, und jetzt kommt Temu und Shein. Ich bin gespannt, wie Temu und Shein, wie dauerhaft das ist. Ja, also ich weiß gar nicht genau, warum Wish am Ende zum Meme geworden ist. So ein bisschen. Ne? Die Wish-Version von irgendwas war dann immer die billige Version.
Ja. Ja gut, das Thema bei was ja schon ein Riesenunterschied ist, Wish hat ja sozusagen diese Komponente, Wish ist ja schon sozusagen diese Komponente gewesen, irgendwelche Sachen werden da online gestellt, relativ günstig, und dann wird das im Prinzip dann weiter sozusagen als über einen Marktplatz an westliche Konsumenten verkauft aus China. Und ein Riesenbestandteil von Temu in Shein, ne, also gut, Shein war ja sozusagen erstmal nur eine reine Modemarke, ne, letztendlich eine Art H&M, und jetzt haben sie sich ja weiter auch über Marktplatz, aber eine Kernkomponente dabei ist ja schon quasi, dass eben Konsumenteninformationen direkt übermittelt werden, indem halt sehr, sehr viele neue Produkte jede Woche da online kommen. Auch Shein angeblich eine vierstellige Anzahl von Produkten jede Woche. Auf Basis dessen wird dann geschaut, was finden Endkonsumenten gut. Und das wird dann eben direkt an die Produzenten übergeben. Und dass man eben diese deutlich engere Integration von Konsumentenverhalten, nicht auf Basis von irgendeiner Marktforschung, sondern wirklich auf Basis von konkreten Produkten, die dann halt wirklich real gekauft werden. Und wenn man merkt, da gibt es gewisse Produkte, die laufen sehr gut, dann wird eben sofort die Supply Chain oder die Produzenten dahin angepasst. Das ist ja eigentlich schon sehr, sehr cool. Und das ist natürlich eine Komponente gewesen, diesen Closed Loop in Richtung Manufacturer, direkt vom Endkonsumentenverhalten. Das hatte Wish ja fairerweise nicht. Ne? Und was eben auch ja versucht wird von deren Seite, ist letztendlich die Rücksende-Experience besser hinzukriegen und so, ne? So diese Themen. Qualitätsaspekte, was ja auch ein Riesenthema war bei Wish, das besser hinzukriegen. Ja, also mal gucken. Insofern, es gibt, glaube ich, schon diverse Anzeichen, dass das, was da jetzt kommt, deutlich substanzieller ist oder mehr sozusagen Existenzberechtigung hat als Wish.
Alright, spannend. Dann machen wir doch die nächste Kategorie auf. Und zwar, die Kategorie lautet Plot-Twist für den überraschendsten Erfolg. Und ich habe ein Startup nominiert, das kennst du ganz gut, ja. Das heißt Quantum Systems. Mhm. Das ist eine eurer Portfoliofirmen. Warum finde ich das so interessant? Ich finde das aus verschiedenen Gründen total spannend. Erstens, der Gründer Florian Seibel war Pilot bei der Bundeswehr für 7 Jahre, was halt nicht die typische Vita ist, ja, WHU, Apps, LMU, was weiß ich, Uni Mannheim, und dann gegründet. Erstmal, das finde ich schon super interessant. Dann das erste europäische Startup, das über 100 Millionen Euro für die sogenannte Dual-Use-Technologie geraced hat, ja, also sehr erfolgreich und hat jetzt, glaube ich, einen über 60 Millionen Fundraise abgeschlossen, Series B, jetzt, glaube ich, im September. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, einen völligen ja, also ich weiß nicht, ob man 2019 so eine Geschichte hätte schreiben können. Ja, das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wie sich die makroökonomische Welt verändert hat und dass wir auch einfach einen Bedarf haben für neue Themen. Und deshalb dachte ich mir, irgendwo muss ich das unterbekommen. Und ich habe das jetzt mal in die Plot Twist Award für den überraschendsten Erfolg. Nicht, wenn man Anfang des Jahres sich anguckt. Ja, da hätte man vielleicht gesagt, ach guck mal, aber wenn man jetzt nur 2-3 Jahre zurückgeht, hätte man das vielleicht so nicht erwartet. Und deshalb erst Glückwunsch an euch, an Herrn Riecher. Ich glaube, Uwe Horstmann ist da ja sehr engagiert. Aber ich fand das ein total spannendes Startup, was ich nominieren will für diese Kategorie.
Ja, also finde ich ja natürlich super, erstmal. Und ich gebe dir total recht. Also wenn du mir vor 3 Jahren gesagt hättest, dass wir jetzt irgendwie als Project A in Systeme investieren würden, die auch in der Ukraine im Einsatz sind, jetzt nicht als waffentragendes System, ne? Das ist ja sozusagen auch nochmal wichtig. Also was heißt Dual Use? Dual Use heißt, es gibt einen militärischen Use Case, aber es gibt eben auch zivile Use Cases. Das ist auch wichtig und die spielen ja auch bei Quantum Systems durchaus eine sehr relevante Rolle, wenn es darum geht, Bahnschienennetze abzufliegen, autonom und dann eben ja, auch zu erkennen, wo gibt's Probleme oder landwirtschaftliche Flächen abzufliegen. Aber klar, ne, der Durchbruch für Quantum auch auf der kommerziellen Seite kam natürlich jetzt schon durch die veränderte Weltlage und das verstärkte Interesse auch an den militärischen Use Cases. Ne? Also das ist ja de facto eine Aufklärungsdrohne, die halt in der Lage ist, sehr eigenständig, autonom eben zu agieren, auch lange, ne? Und dann auch sozusagen die entsprechende Information dazu übermitteln. So dass wenn du mir das gesagt hättest, dass das ein Thema ist, wo wir mal sozusagen investieren würden, vor ein paar Jahren hätte ich das für nicht sehr wahrscheinlich gehalten. Aber ich finde es eben auch wichtig, und das muss man eben sagen, ich versuche immer selbst, und das kann ich auch wirklich nur jedem sehr empfehlen, zu versuchen, ideologiefrei, also es gelingt einem natürlich nie, man hat immer irgendeine Ideologie natürlich im Kopf, aber ich bemühe mich wirklich, ideologiefrei auf sozusagen die Realitäten zu schauen. Und wir versuchen das eben auch hier bei Project A. Und man muss halt sagen, so dieses Frieden schaffen ohne Waffen Narrativ, was mit dem ich groß geworden bin, ne? Das ist vermutlich angesichts sozusagen der Akteure, die wir in der Welt haben, nicht realistisch. Man muss halt, das ist halt ne, die Wehrhaftigkeit und die Fähigkeit abzuschrecken, ist vermutlich erforderlich, leider, um quasi ja einen Lebensraum, wie wir ihn hier haben, eben zu erhalten. Ne? So und insofern muss man da sagen, wenn man da so drauf schaut, ist es auch eine Technologie oder einen Kompetenzbereich wie jeder andere. Und ich gebe dir völlig recht, das wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Ja,
ja, das glaube ich auch. Ich kann das gut unterschreiben. Also ich finde, da hast du vollkommen recht. Wenn Venture Capital diese Kategorie ausspart, dann müsste man noch sagen, okay, dann wäre irgendwas falsch. Ja, irgendwas fühlt sich dann falsch an, wenn man diesen Bereich komplett ausspart. Aber ja, das ist der Plot. Ich habe auch einen Plot Twist Award für den überraschendsten Misserfolg und das ist Cruise, die selbstfahrenden Autos von General Motors. Ich war selber zu der Zeit in San Francisco und dachte mir, unglaublich, dass es jetzt selbstfahrende Autos gibt, ja. Und warum schreibt in Deutschland nicht das Autofahrland, ja? Irgendwie die Bild-Zeitung alle 2 Wochen darüber, dass es jetzt selbstfahrende Autos gibt in einer Stadt, ja. Das ist doch eine große Nachricht, ja. Also wir reden die ganze Zeit drüber und die sind in den USA, in San Francisco, in wenigen Städten, ich glaube Austin noch hier und da unterwegs. Und großer Anbieter ist Waymo, die Google-Tochter. Aber es gibt auch Cruise von General Motors. Und die habe ich damals auch immer gesehen, als sie durch San Francisco gefahren sind. Und als ich da war, ist aber leider ein Unfall passiert, wo Cruise noch nicht mal so richtig dran schuld war. Ja? Sondern da ist ein Auto zusammengeprallt mit einer Passantin. Die ist dann unter ein Cruise-Auto geprallt. Ja? Also wie so eine Art ganz unglücklicher Effekt, ganz unglaublicher Zufall. Und dann hat dieses dieses Cruise-Auto diesen Edge-Case nicht modelliert und ist dann etwas weiter gefahren, bevor es gestoppt hat. Also ein ganz furchtbarer Unfall. Aber das hat jetzt dazu geführt, dass General Motors eigentlich sein Investment fast komplett eingestellt hat, ja, und das komplett runtergefahren hat. Nachdem es wirklich, also man hat diese Autos überall gesehen in San Francisco und im Silicon Valley. Und das ist für mich eigentlich ich habe es deshalb für den Misserfolg nominiert, weil eigentlich denkt man ja, die Kurve geht immer nach oben. Ja, es geht immer weiter. Technologie entwickelt sich immer weiter. Hier war es mal ein Beispiel, wo es einfach nicht so einfach ist. Ja, und auch Elon Musk, der jedes Jahr sagt, dieses Jahr machen wir autonomes Fahren. Es dauert einfach viel länger. Und ich hoffe einfach nur, dass ich irgendwann mal meine Kinder mal mit einem selbstfahrenden Auto zum Fußballunterricht, dass sie sich da oder zum Musikunterricht oder so und wir nicht da immer hingucken müssen. Aber mal gucken. Ich bin ein bisschen skeptischer geworden dieses Jahr.
Ja, also autonomes Fahren, ja genau, das ist glaube ich genau so ein Fall, wo man sagt, man denkt ja immer, das ist so wie, also lange Zeit ja auch mit Fusionsreaktoren. Ich hoffe auch, es geht schneller, weil das hat mir auch mal jemand gesagt, es gibt so einen Witz unter Fusionsreaktor-Interessierten. Es dauert immer 30 Jahre, bis das Ding irgendwie kommt. Das Problem ist nur, in 10 Jahren sind es immer noch 30. Also ich hoffe natürlich sehr, 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 dass dieser Witz irgendwie nicht stimmt und von dem, was ich jetzt höre aus diesem Marvel-Fusion-Umfeld und da gibt es ja noch einige andere, dass man da wohl jetzt deutlich weiter ist, ne? Also, aber genau, in der Praxis dauert es halt dann doch häufig deutlich länger und das ist natürlich gerade bei sowas wie autonomem Fahren, was da natürlich nochmal genau diese Edge Cases, die es halt so schwer machen, ne? Und natürlich auch die verzerrte Wahrnehmung der Öffentlichkeit, ne? Weil so tragisch jetzt der Fall dieser Frau ist, das ist natürlich alles ganz fürchterlich, aber man darf immer nicht vergessen, es gibt 2000 Verkehrstote in Deutschland, ne? Jedes Jahr. Oder 1800, 2200, sowas. Also wahnsinnig viele. Das waren mal irgendwie, in den 70er Jahren waren es noch deutlich mehr. Also da waren es, glaube ich, irgendwie 8000 oder irgendwie sowas. Also eine Riesenanzahl, was sich jetzt durch Airbag und alle möglichen Themen natürlich deutlich verbessert hat. Und was da eben ein Riesenfaktor ist, muss man auch sagen, eine Trennung von den Verkehrsmitteln untereinander. Also dass man wirklich sagt, Fahrradfahrer fahren separat, Autos fahren separat, also was heißt separat, aber eben in sich voneinander abgetrennt und die Schwierigkeit, und das sehen wir eben beim autonomen Fahren ja, entsteht ja insbesondere dadurch, dass halt sehr viele Verkehrsteilnehmer unterschiedlichen Formats, ne, dass die eben gezwungen werden, in unserer aktuellen Verkehrsgestaltung sehr häufig miteinander zu interagieren und dabei passieren auch viele Fehler, ne, weil nach meinem Verständnis wäre es ja schon so, wenn wir jetzt nur autonom fahrende Autos hätten, die auch nicht gezwungen wären, quasi mit Fußgängern und so weiter zu interagieren, dass wir dann sehr, sehr wahrscheinlich viel weniger Verkehrstote hätten. Und wahrscheinlich wäre es auch jetzt schon so, das weiß ich nicht, aber es wäre zumindest mal eine Hypothese, wenn man mal schaut, wie viele Verkehrstote würden denn mit autonom fahrenden Autos entstehen und wie viele entstehen durch einfach menschliches Versagen. Ob dann die autonome Technologie schlechter abschneiden würde, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ne? Das wissen wir nicht, aber ich finde jetzt die Hypothese nicht so verrückt zu sagen, wahrscheinlich auch aktuell bestünde schon eine recht gute Chance, dass gerade, wenn man sagt, autonomes Fahren auf der Autobahn oder sowas, dass dadurch, was ja viel einfacher ist, ne, weil du nur Autos hast, du hast nicht verschiedene Verkehrsteilnehmer, die fahren alle in eine Richtung, dass das wahrscheinlich leichter oder dass da vielleicht sogar weniger Verkehrstote entstehen würden, als sozusagen durch menschliche Fahrer. Ne? So, also insofern, ja, aber da bist du natürlich als Unternehmen wie General Motors, unterliegst du dann natürlich einer öffentlichen Wahrnehmung dieser Wahrnehmung, dass man Dinge nicht unter Kontrolle hat. Der Mensch hat auch viele Dinge nicht unter Kontrolle, das vergisst man eben immer, ne? So, aber da agierst und dann hast du da natürlich Unternehmen, das ist aber natürlich ein komplexer Sachverhalt. Da willst du dich jetzt als Unternehmen nicht als unmenschlich und cold-hearted irgendwie hinstellen und sagen, ist mir egal mit dieser Frau. In San Francisco sterben sowieso jeden Tag 30 Leute. Insofern, ja, schwierig. Ich bin mal gespannt, was das durchsetzt wird.
Konsequent zu Ende gedacht, müsste man ja sagen, Menschen dürfen keine Autos mehr fahren. Muss man eigentlich verbieten, weil entweder es sind autonome Autos, die fahren, ja, und die sich miteinander abstimmen und dann gibt es null. Oder aber du sagst, du hast dieses Chaot, dann wird der Mensch nämlich schnell zum chaotischen Element, ja, der unpredictable ist. Aber das ist vielleicht.
Ja, da haben wir natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Dann ist ja auch die Frage, wer besitzt dann diese Autos, ne? Weil du hast ja dann kein autonomes, also wahrscheinlich macht es keinen Sinn, dann alleine ein autonomes Auto zu besitzen, ne? Also zumindest macht dann die Sharing natürlich nochmal mehr Sinn und dann, ja, also da hast du nochmal ganz andere Fragen, die da dran hängen. Aber es ist schon klar, dass dieses hybride Modell, wie wir es hier haben, werden erstmal, dass das natürlich die Problematik nochmal deutlich erhöht.
Ne? Total, ja. Das ist ein spannendes Thema, ja. Also dann kann man ja sogar so weit gehen und denken, wird Mobilität vielleicht kostenlos, weil du setzt dich dann in ein Auto, was irgendwie Google ist oder so, und das weiß halt, wer du bist, ja, und dann guckst du halt die Werbung von den neuesten Sneakern an und es fragt dich vielleicht, ob du noch bei dem Footlocker vorbeifahren willst, ja, wo es dir jetzt 20% günstiger gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und jetzt machen wir was anderes. Jetzt gebe ich dir nämlich zwei Nominierungen zur Auswahl und du darfst entscheiden, wobei du auch sehr befangen bist bei dieser Frage. Ja, das sage ich dir von vorne weg. Aber trotzdem, das ist dein Problem. Ich werfe es dir jetzt einfach hin. Und zwar ist die Kategorie die Marketing Marvel Trophy, wieder, das kommt von ChatGPT, die Marketing Marvel Trophy für bestes Marketing und digitales Brandbuilding. Ja, also Marketing. Also right up your alley, ja, Marketing. Und ich gebe dir zwei Nominierungen zur Auswahl. Die erste Nominierung, OpenAI. Warum? Klar, jeder kennt das. Ich weiß nicht, was diese Firma für eine Marktdurchdringung, eine Bekanntheit erreicht hat, ja, in kürzester Zeit. Und die fahren die Tesla-Strategie, denn die haben, ich habe auf LinkedIn geguckt, die haben 50 Leute im Legal, aber 0 Personen mit einem Marketing-Titel. Ja, wissen die Tesla-Strategie, weil der wird auch kein Geld in Marketing gesteckt. Ja? Also ziemlich krass, was die erreicht haben, nur wenn man sich nur die Zahlen anguckt. Also auf der einen Seite in der blauen Ecke OpenAI. Und in der roten Ecke, jetzt bist du nämlich befangen, ist Trade Republic. Mhm. Und warum? Weil, das weiß man vielleicht nicht mehr, aber ich fand es einen ziemlich schlauen Move Anfang des Jahres, dass sie so früh draußen waren mit Zinsen aufs Tagesgeld und eigentlich sich vor diese Welle gestellt haben. Und das als, ich fand es einen interessanten Move, weil vorher habe ich die, ich als Endkonsument, ja, immer so wahrgenommen als ETF-Sparplan, ja, irgendwie demokratisieren von Einzelruhestand und das war so die Positionierung. Und dann haben sie für mich plötzlich ein neues Level aufgemacht, ja, Zinsen aufs Tagesgeld. Und das fand ich total interessant, dass sie diese Weitsicht hatten, da vor die Kurve zu kommen und das dann auch ganz gut plakatiert haben. Das fand ich sehr smarten, eher taktischen Move und deshalb also zwei völlig unterschiedliche Companies, ja, aber du darfst entscheiden. Ich weiß auch nicht, wie ich das bewerten würde, aber OpenAI und Trade Republic, die haben wir. Vielleicht hast du noch einen dritten, aber sonst sind es die beiden.
Nee, aber ich ja, also ich glaube, das ist schon sehr, sie sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich gelagert, sicherlich auch was sozusagen die Relevanz für die globale Startup-Welt angeht, wobei Trade Republic natürlich schon, ne, von den Fintechs jetzt in Europa wahrscheinlich mit Revolut das Spannendste ist, was wir da irgendwie haben. Insofern ist das mit Sicherheit spannend. Und wie du schon sagst, ne, das war auch eben vom Management dort zu erkennen, das wird total relevant werden. Das ist eine Chance. Wenn man es macht, dann muss man es richtig machen. Das war ja da wirklich und auch sehr, sehr schnell entschieden. Das weiß ich ja sozusagen aus der internen Sicht. Und dann nicht lange überlegt, sondern einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und also beziehungsweise wurde schon überlegt, aber dann eben relativ schnell das umgesetzt und damit eben wirklich ahead of the curve. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ja gerade veröffentlicht worden, auch die Banklizenz, die Vollbanklizenz, die Trade Republic bekommen hat, das ist natürlich auch nochmal so eine Überleitung, ne, die, genau wie du gesagt hast, weg von nur der Broker, der billig mir ermöglicht, da zu handeln oder von mir aus noch ETF, ne, hin zu, wir sind letztendlich in der Lage, auch deutlich breiter gefächerte Finanzdienstleistungen mit anzubieten, was natürlich schon im Vorgriff auf jetzt diese Vollbanklizenz, die Trade Republic jetzt ja erhalten hat, vor ein paar Tagen, nochmal auch dahin schon quasi einzahlt. Ne? Also insofern, ja, man muss wahrscheinlich objektiv trotzdem sagen, dass der ChatGPT-Move vermutlich das eher verdient hat, ne? Weil du, wie du schon sagst, das ist natürlich ein genereller Ansatz. Ne? Das von Trade Republic war ein sehr schlauer taktischer Move auch jetzt das, was sie jetzt gerade wieder gemacht haben, ne? Das nochmal auch wieder ahead of the curve, keine Einschränkung, sondern zu sagen, ne? Alle kriegen das, egal ob Bestandskunden, Neukunden, wir machen es einfach. Ne? Also ist, weil das ja auch immer, wenn du sonst so diese Aktionen, auch häufig sehr so Tagesgeld, 4%, aber nur wenn du Neukunde bist und nur bis 10.000 Euro und nur wenn er eine Tante am gleichen Geburtstag hat wie der Nikolaus, so, ne, wo du wirklich so denkst, ja, okay, ne, so verarschen kann ich mich selbst. Und das war eben wirklich bei denen anders und das war, glaube ich, gut. Und das ist ja generell so das Spannende, ne, weil wenn du dir anguckst, wie wurde in der, und das ist sicherlich schon ein Thema, da finde ich, steht Trade Republic relativ stark für. Das ist schon bemerkenswert. wenn du anschaust, die Finanzindustrie, also ich will jetzt nicht jedem dazu nahe treten, aber die Finanzindustrie hat ja schon, egal ob es jetzt Versicherungswirtschaft ist oder Banken, stehen ja schon sehr, sehr dafür, leider, ne, aber das gilt ja nicht nur dafür, dass Geld verdient wurde mit Produkten, wo der Kunde eigentlich nicht so ganz verstanden hat, was er da eigentlich kauft. Und das Geld kam häufig aus Intransparenz und Unverständnis des Kunden. Ne? Das muss man schon sagen. Also das provisionsgetriebene Finanzvertrieb und so weiter. So, und das ist schon etwas, was eben Trade Republic generell schon geändert hat. Also die Produkte, und das sage ich aus voller Überzeugung, die da angeboten werden, das ist alles aus Kundensicht gedacht. Ne? Und das ist natürlich schon für die Finanzindustrie bittererweise, muss man sagen, ein relativ neuer Ansatz, ne? Den fairerweise auch ein Revolut so verfolgt und so, also den viele der Fintechs ja verfolgen, einen anderen Spirit da reinzubringen. Insofern steht, und das ist natürlich stellvertretend dafür, insofern ist es schon mehr als jetzt nur ein taktischer Move oder sozusagen, es spiegelt wieder sozusagen auch eine andere Geisteshaltung, eine deutlich kundenorientiertere Geisteshaltung, die wirklich für den Kunden was Gutes erreichen will. Und das weiß ich auch, das ist wirklich eben etwas, was die Firma sehr, sehr betont. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, ChatGPT, diesen Product-Led-Growth-Ansatz at its best, ne, wo du wirklich sagst, ein gutes Produkt, haben wir auch gesehen, wie schnell da irgendwie 100 Millionen Nutzer erreicht wurden, war ja auch das schnellste jemals und so weiter. Gute PR da drumherum natürlich, aber vor allen Dingen einfach das Produkt so besonders gemacht, so ein bisschen auch, wie wir es beim iPhone erlebt haben, so, also wo du sagst, okay, das ist eben so ein besonderes Produkt, das erzeugt halt letztendlich Kommunikation aus sich heraus, ne, und Viralität aus sich heraus. Und das ist natürlich schon phänomenal gewesen, muss man sagen. Ja. Also da muss man wahrscheinlich schon sagen, das ist der Award-Winner.
Okay, Florian, wir reden schon ganz schön lange. Wir haben noch 3 Kategorien vor uns. Das ist ganz schön viel. Machen wir direkt mal weiter. Ich habe als nächste Kategorie den Data Wizards Pot of Gold Award für bestes Startup im AI-Bereich. Also AI, ChatGPT hat diese Beschreibung geschrieben. Ja? Der Data Wizards Pot of Gold Award für bestes Startup im AI-Bereich. Und ich muss ja sagen, ich habe mich da wahnsinnig schwer getan, denn ich habe gar kein Startup, was ich nominieren kann. Ich habe eher eine Kohorte, eine Gruppe von Startups, die ich spannend finde. Und diese Startups sind sogenannte AI Agents, die ich jetzt immer öfter sehe. Ihr habt, glaube ich, auch 1-2 im Portfolio. Was sind AI Agents? Das sind letztlich die kommen mit dem Wertversprechen, dass du nicht mehr gewisse Personen einstellen musst, sondern dass du durch künstliche Intelligenz diese Mitarbeiter einfach ersetzt. Ja, zum Beispiel Callcenter-Mitarbeiter oder Recruiter oder Sales-Mitarbeiter, wie auch immer. Und warum finde ich das so spannend? Weil wenn man mal zurückblickt und überlegt, wie hätte ich eigentlich ein Startup gegründet in den 90ern? Da hätte ich wahrscheinlich noch ein Rechenzentrum irgendwann gebraucht. Ja, also hätte ich wahrscheinlich Server irgendwie gebraucht. Das ging in die Cloud. Dann kamen die Software-as-a-Service-Startups, ja, die das auch einfacher gemacht haben, dass ich einfach eine Lizenz kaufe für irgendwas und dann konnte ich ein tolles CRM benutzen, was vorher vielleicht viel teurer war. Also alles wird einfacher. Und jetzt finde ich das eine logische nächste Evolutionsstufe, dass du sagst, Mensch, es nervt mich tierisch jetzt eine tolle Recruiterin oder eine tolle Sales-Mitarbeiterin zu finden. Warum nehme ich nicht einen AI-Agent, der halt LinkedIn-Outreach macht oder was auch immer, dem ich das Profil gebe, mit einem Language-Model die Leute anschreibt, das personalisiert und dir dann als sogenannter SDR, ja, also dann diese warmen Leads weiterreicht. Und dieses Thema finde ich so interessant, dass ich das jetzt mal als generelle Kohorte mal nominiert habe, weil ich das total spannend finde. Offensichtlich teilt ihr zumindest einen Teil davon, weil ihr da auch investiert. Aber wie siehst du auf dieses Thema AI-Agents?
Ja, also ich glaube, das Wichtige ist auch nochmal, weil du hast ja gesagt, ersetzen. These ist ja gerade eher ergänzen. Also sozusagen so ein bisschen wie dieses Vollautonome, ne, versus Teilautonom, ne, wo du sagst, Teilautonomie erreichst du eigentlich deutlich schneller und realistischer als Vollautonomie. Ne? So, und genauso ist es ja auch so ein bisschen bei diesen Agent-Themen, nach meinem Verständnis. Es geht nicht darum, quasi jetzt immer den einzelnen Sales-Mitarbeiter zu ersetzen, komplett, sondern eher den bestehenden Sales-Mitarbeiter besser zu machen. Dadurch kann man wahrscheinlich schon dann insgesamt Sales-Kapazität einsparen. Das ist natürlich schon so. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Und da glauben wir, und das ist ja so ein bisschen auch diese Co-Pilot, also Agent im Sinne von Co-Pilot, ne, weil alles ist ja ein Co-Pilot jetzt, also egal ob GitHub oder Office oder so. Und da geht es ja auch weniger darum, jetzt immer Dinge zu ersetzen, sondern eher eben gewisse Funktionen zu ergänzen oder zu verbessern. Und ich glaube, das sehe ich genauso, dass das wahrscheinlich ein Bereich ist, wo auch Investitionen gut möglich sind. Ne, warum? Weil du natürlich innerhalb des Bereichs, wo dann dieser Agent aktiv ist, egal ob es jetzt Development ist oder Sales oder was auch immer, dass du da natürlich sozusagen einen domänenspezifischen Datensatz aufbauen kannst, der dann wiederum auch verteidigbar ist und für einen gewissen sozusagen Competitive Mode sorgt, also quasi in der Lage ist, dann eine Verteidigbarkeit herzustellen. Also insofern würde ich auch sagen, wenn wir von Standalone Startups reden oder Firmen reden, die potenziell sozusagen jetzt sinnvolle VC-Cases sind, würde ich das auch so sehen. Dann sind die wahrscheinlich relativ stark in einem industriespezifischen oder funktionsspezifischen Agent-Modell irgendwie zu finden. Da gibt es auch andere Bereiche, die natürlich spannend sind, ne, sozusagen. Aber das ist vermutlich eine Kategorie von Firmen, die ich da auch ganz klar verorten würde. Insofern haben wir da die gleiche Sicht. Genau, ja. Da muss man natürlich immer gucken, können die Generalisten sozusagen dann auch irgendwann da sehr stark eindringen? Und das ist ja letztendlich dann der Kerndifferenziator. Ist man der Überzeugung, dass das spezifische Domänenwissen einer Funktion oder einer Position, die da ersetzt werden soll, dass die eben so spezifisch ist und auch so viel besser wird, wenn ich das über verschiedene Firmen oder Teams hinweg mache, dass ich dann auch wirklich in der Lage bin, da ein besseres Produkt eben zu erzeugen oder ein besseres Ergebnis für den Endnutzer als das generalistischere Ansätze werden. Genau.
Ja, der nächste OpenAI Dev Day kommt bestimmt, ja. Und beim letzten Mal, als sie den GPT-Store bekannt gegeben haben, da sind ja auch einige hinten umgefallen. Und der kommt bestimmt, ja. Keine Ahnung, ob sie 2024 sowas mal auf den Markt bringen. Wäre eigentlich eine schlaue Idee.
Absolut.
Ja? Aber ja, spannend. Super, also das war die Kategorie. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Investmentregion des Jahres. So, jetzt bin ich gespannt, weil ich finde, das ist eine interessante Frage auch für euch, weil Project A ist ja ihr investiert natürlich nicht nur in Deutschland, sondern überall, ja. Aber ihr seid geheadquartert in Berlin und habt auch keine Offices irgendwo anders.
In London haben wir eins mittlerweile.
Ah, schau. Okay, dann habe ich irgendwie schlecht. Okay, dann habt ihr in London eins, aber ihr seid jetzt zum Beispiel nicht in den USA oder im Mittleren Osten oder so. Und meine Investmentsregion des Jahres ist fast kann keinen Zweifel geben, aber es sind die USA. Ich finde es unglaublich, wie diese Region in diesem Jahr die Muskeln hat spielen lassen. Auch bedingt auch durch sehr mutige Policies, ja. Die haben auch sehr großzügig, sagen wir mal, den Geldsack aufgemacht als Regierung. Aber mal ein paar Zahlen zu nennen. Capital invested in den USA in 2023 120 Milliarden, Europa 45 Milliarden laut einem Atomico Report. Und China ist noch ein Tick größer als Europa. Ich finde interessant in diesem Atomico Report, dass Europa mehr Talente aus den USA anzieht als andersherum, was ich mir kaum vorstellen kann, ja, weil wenn man sich überlegt, was da gerade an Foundational Companies aufgebaut wird, und ich glaube sogar, dass das Erbe der großen Investments der Cloud-Zeit, also Amazon, Microsoft, Google, das sind ja genau die Firmen, die jetzt die Distributionsgleise in die großen Unternehmen haben. Ja, weil die sowieso alle schon, wenn die jetzt nicht bei Lidls, der bei der Schwarzgruppe, bei Stackit sind, ja, oder bei woanders, dann sind die ja wahrscheinlich bei den großen Hyperscalern. Und genau da sind ja die Distributionsgleise in diese großen Unternehmen. Ja, dass ich da halt die Microsoft-Strategie fahre und dann AI-Produkte bündel und so diese großen Unternehmen knacke. Und ich glaube, die Zukunftsaussichten für die USA, ich glaube, sie waren selten so rosig wie jetzt, zumindest meiner Meinung nach. Und auch das Talent, was ich da sehe, die Innovationsfähigkeit, finde ich schon echt beeindruckend. Deshalb ist meine Nominierung für die Investmentregion des Jahres die USA. Wie siehst du das?
Ja, also wie du schon sagst, ist schon beeindruckend, auch sowas wie Inflation Reduction Act und so weiter. Also das ist schon sehr beeindruckend. Auch gerade im Verhältnis zu Europa. Man hat natürlich in den USA, es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie wird jetzt die nächste Wahl ausgehen. Ne? Also das ist natürlich ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor, glaube ich auch, für die Attraktivität dort. Also Präsident Trump, zweite Amtszeit. So, also muss man auch schauen, was.
Eher schlecht für Europa, als also schlechter für Europa als besser für USA, ja, weißt du? Ja. Weil ich glaube, vielleicht wird das so relativ besser für die USA, weil einfach Europa mehr verliert
als. Das kann sogar sein. Also ich finde auf jeden Fall USA, finde ich wahrscheinlich, was ich noch einen spannenden anderen Kandidaten finde, die haben jetzt natürlich gerade etwas gelitten durch den jüngsten Konflikt. Aber was ich auch wahnsinnig beeindruckend finde, ist ehrlicherweise der arabische Raum. Also Saudi-Arabien, die Emirate, und da kann man natürlich immer sagen, ja, politisch schwierig und so weiter, aber da tut sich wahnsinnig viel. Ne? Also auch für Startups übrigens eine ganz spannende Vertriebsregion. Also wird immer noch wahnsinnig viel investiert, weil die natürlich sehr konsequent an sozusagen der Zeit nach dem Öl arbeiten. Also nicht nur Dubai, sondern auch Katar, Saudi-Arabien selbst. Ja, so, und auch da tut sich eine Menge auch politisch. Klar, es ist immer noch eine Monarchie und ne, so, aber Frauenrechte werden deutlich gestärkt. Also es verändert sich Dinge. Natürlich alles aus unserer Sicht nicht weitgehend genug, sondern verstehe ich alles. Aber es ist keine unspannende Region. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist jetzt mit dem Israel-Hamas-Konflikt und so. Was hat das für Auswirkungen? Wird sich das dann noch weiter, ne? Weil das war ja, und das ist ja so tragisch auch, ne? Wenn man überlegt, es gab ja wohl sehr weitgehende Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Israel für einen Friedensvertrag und so weiter. Und dann wurde das jetzt alles wieder so ein Stück weit natürlich zurückgedreht. Vielleicht jetzt auch eben getrieben durch Iran und so weiter. So, aber eigentlich war die Region auf dem und ist sie wahrscheinlich immer noch auf einem sehr spannenden Track, wo halt viel passiert, weil die natürlich darauf angewiesen sind, jetzt innovative Dinge zu tun, jenseits des Öls. Solche Städte wie NEOM und so, klar kann man alles sagen, ist artifiziell, machen die jetzt da so. Aber trotzdem, ich glaube auch wieder, wenn man da unideologisch drauf guckt, und das ist ja immer mein Versuch, dann kann man da sicherlich eine Menge spannende Opportunitäten sehen. Und das würde ich vielleicht noch als Runner-up positionieren zu den USA.
Ja, finde ich super. Also wenn jetzt verlassen wir so ein bisschen die Businesswelt, aber auch politisch, was die Region auch für eine Aufwertung erfahren hat als Broker, ja, als Diplomat, das ist echt interessant. Ich glaube, die nächste FIFA-WM wurde auch dahin vergeben. Also da geht recht viel, da ist sehr viel, sagen wir mal, Fantasie, ja, für was eigentlich also sehr viel Vorstellungen, was sie eigentlich erreichen wollen, was sie machen wollen.
Ja, und jetzt kommt natürlich, wer wird wieder kommen, ne? So, wie kann das sein? Wie könnt ihr sowas sagen? Ne? So, da werden Leute misshandelt und so. Das stimmt alles. Und zweites Argument wäre natürlich so dieses, wir argumentieren ja gerade, oder ich zumindest, so in Richtung, wenn ich da wirtschaftlich interagiere, verändere ich auch Dinge vor Ort. Ne? Das war so die deutsche Außenpolitik ja auch ein Stück weit, ne? Wandel durch Handel oder durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und da würden jetzt natürlich die Kritiker sagen, ne? Sehen wir jetzt an Russland und so weiter, das ist falsch, damit veränderst du nichts. Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Also ich versuche da auch eben wieder zu sagen, ich weiß nicht, ob man das in der Absolutheit sagen kann, weil mein Eindruck ist eigentlich schon, dass da wirklich versucht wird, eben innovative Dinge zu tun, dass gesellschaftliche Veränderungen da durchaus auch nicht ausgeschlossen sind oder schon auf dem Weg sind. Und ja, deswegen ist das sicherlich zumindest mal sehr spannend, sich das anzuschauen, ob man das dann letztendlich macht, als Firma da eben in den Raum stärker zu investieren. Das kann man sich ja dann immer noch überlegen. Aber es ist zumindest mal etwas, was ich mir genauer anschauen würde.
Besser kann ich nicht sagen, schließe ich mich an. Kommen wir zur letzten Kategorie, die wir haben. Und das ist Der Tech-CEO Award für den besten Tech-CEO. Okay. Also ich glaube, wir reden hier, wir wissen beide, wir reden um den besten Tech-CEO. Und da gibt es ein paar Kandidaten, ja. Also ich finde, das war ein total, einen habe ich schon genannt, Mark Zuckerberg. Ja, ich fand die Wandlung, fand ich wirklich unglaublich. Ich habe aber jemand anders. Und der hat sich diese Nominierung verdient durch seinen unglaublichen Move in den letzten Wochen im OpenAI-Krimi. Nämlich nicht Sam Altman, aber Satya Nadella, der CEO von Microsoft, der aus meiner Sicht eine unglaubliche Vision hat, wie er sehr früh erkannt hat, was da eigentlich mit AI passiert. Als Google, glaube ich noch, ich bin ja Google-Fan, ich habe da lange gearbeitet, der aber als Google als ziemlich geschlafen hat, denn Google hat, wann war es, 2015, 2017, glaube ich, DeepMind gekauft, war total führend und plötzlich wachte Google in einer Welt auf, wo Microsoft in den größten Milliarden, in den größten Wettbewerber gesteckt hat und plötzlich feststellt, oh oh, someone's eating our lunch, ja. Und plötzlich gab es so ein paar Wochen im Jahr, wo man gedacht hat, ist die Google-Zeit vorbei, beginnt jetzt ironischerweise die Microsoft-Zeit, ja, und die OpenAI-Zeit. Also diesen 180 abzuziehen in diesem Jahr und einen Konzern wie Microsoft, der ja früher auch als Inbegriff von Langsamkeit, Steve Ballmer hysterisch auf der Bühne, der den Zoom in die Kamera hält, ja, und irgendwie sagt, das ist der Killer des iPods, Microsoft Windows für Phone, was nicht geklappt hat. Also eigentlich der Grund dafür, wie es nicht laufen kann als Company, völlig gedreht mit einer klaren Vision und dann im Sam Altman-Drama auch noch kurz davor war, OpenAI als Acquihire zu Microsoft zu ziehen, weil die damals nämlich Sam Altman haben sie rübergezogen kurzzeitig und dann haben noch der Großteil der Belegschaft gesagt, wir gehen jetzt auch zu Microsoft. Also ein unglaublicher Move, irrer Börsenwertsteigerung und deshalb mein Tech-CEO des Jahres, Satya Nadella.
Ja, nee, also das kann ich, würde ich auch so sehen. Also genau, man könnte auch sagen, Sam Altman aufgrund gleichzeitig irgendwie Entertainment, Soap-Opera-Qualitäten, die ja durchaus auch beeindruckend sind. Aber ich würde dir recht geben. Ich glaube, dass die Leistung von so Satya Nadella, also man darf nicht vergessen, auch vor jetzt diesen Dingen, die jetzt ja im Prinzip letztens, 12, 18 Monaten passiert sind, hat ja Microsoft schon eine wahnsinnig beeindruckende Entwicklung unter seiner Leitung da vollzogen. Ne? Also auch davor hat er ja schon mal den Börsenwert quasi verdoppelt, jetzt ja nochmal verdoppelt, so ungefähr. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Also insofern kann ich das nur teilen. Und wie die es jetzt geschafft haben, sich sowohl im Cloud-Bereich so weit vorne zu positionieren, auch sozusagen jetzt das ganze Thema an Tools für größere mittelständische Unternehmen und jetzt eben noch in diesem AI-Bereich sich so zu positionieren, auch die Transaktionen, die sie gemacht haben, ne, also auch LinkedIn und so weiter, wahnsinnig schlau, also finde ich jetzt zumindest, kann man sich jetzt drüber streiten, warum LinkedIn immer noch keine gute Suche hat, ehrlicherweise ist Wahnsinn, ne? Als Netzwerk, vermutlich für sie eines der relevantesten Netzwerke, weil sie wollen ja an Businesses verkaufen, sozusagen dort quasi das Netzwerk der Business-Entscheider zu besitzen. Also insofern schon auch davor eine Menge sehr schlaue Dinge gemacht und ich glaube in diesem Jahr dem Ganzen nochmal die Krönung aufgesetzt und jetzt ja vermutlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, weiß gar nicht, sind sie jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt oder mit Apple so auf einer Stufe, so ganz grob zumindest. Also egal, auf jeden Fall deutlich vor Google, ne?
Mhm. Deutlich
vor Amazon. Meta passt da ein paar Mal rein, ne? Also trotz jetzt der Börsenaufholung. Also schon absoluter Wahnsinn, was da für ein Wert geschaffen wurde, ja, in den letzten 3-4 Jahren. Ja.
Ich würde sogar sagen, Platz 2 noch vor Sam Altman ist für mich der Nvidia-Chef.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also
nicht. Also die haben ja fast jeden Megatrend mitgenommen, damals schon Bitcoin und Krypto, damals haben auch alle Nvidia-Grafikkarten gebraucht, ja, um das Ganze zu minen. Jetzt auf dem AI-Trend, die können ja vor Stärke gar nicht mehr laufen, ehrlich gesagt, da wäre ich gern Mitarbeiter, ja, ich glaube, die haben auch ordentlich, deren Aktienoptionen sind deutlich weit gestiegen dieses Jahr. Also auch eine unglaubliche Leistung, finde ich.
Ja.
Wie heißt der noch gleich? Lawson? Ich habe den Namen vergessen. Muss ich gleich mal. Auf jeden Fall, der hat eine total interessante Management-Technik, nämlich der sagt, er pfeift total auf so Meetings, wo dann Leute zusammenkommen und dem eine Idee präsentieren oder irgendwie so Status-Reports oder so. Der schreibt oder der sagt, jedem in seiner Company kann ihm die Top 5 Dinge, die sie oder ihn beschäftigen, kann er ihnen schicken. Und dann liest er sich jeden Morgen eine Stunde lang durch, was die Mitarbeiter aus seiner Company ihm schreiben, was die 5 Dinge sind, die sie gerade am wichtigsten finden. Und daraus baute sich dann ein Bild, was in dieser Company gemacht wird. Mhm. Das finde ich total spannend, weil ich kann das verstehen, dass je mehr Hierarchieebene man hat, desto mehr verwässert das natürlich, was da reported wird. Und je mehr politisch wird das und je mehr verwässert das. Also fand ich total interessant und ich glaube, der Börsenkurs gibt ihm recht. Ich glaube, die sind gigantisch explodiert in dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viel, muss ich gleich mal gucken. Ich würde sagen, verdoppelt, verdreifacht wahrscheinlich sogar.
Da ist halt nur die Frage, was ist die Perspektive going forward? Ne? Also das ist eher, glaube ich, da bin ich mir halt nicht ganz so sicher, aber gerade profitieren sie natürlich sehr davon, dass sie halt die Einzigen sind, die da gerade eben solche Chips herstellen. Das wird natürlich auch perspektivisch anders sein. Und dann werden tendenziell natürlich auch die Margen, die sie da erzielen können und die Preise beziehungsweise dann die dahinterliegenden Margen werden dann tendenziell natürlich runtergehen. Und das ist vermutlich mal bei einem Microsoft anders, ne, weil du da ja quasi, die ja auf einer Compounding-Position sitzen und Nvidia hat natürlich so einen gewissen Arbitrage-Charakter gerade, deren Marktposition, ne, dass sie halt eine der wenigen sind oder die einzigen, die jetzt da quasi aktuell die Hardware liefern können und die Chips liefern können, das wird eben nicht so bleiben und da muss man eben gucken, das ist dann eher die Frage, wo kommen die Gewinne der Zukunft her? Ne, und können die sich in ähnlicher Größenordnung wieder bewegen oder kommen die da nicht eher unter Druck?
Ja, das ist eine spannende Frage für einen anderen Podcast. Jensen Huang ist der Name des CEOs und der ist
der. Der auch noch der Gründer ist. Das ist schon bemerkenswert, ne? Dass du sozusagen jemanden hast, der sozusagen das durchzieht von 3 Leute in der Garage oder wo auch immer die angefangen haben, jetzt eben zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ja, das muss einem ja auch erstmal gelingen, muss man sagen. Das Anforderungsprofil sowohl von einem kleinen Garagen-Startup hin zu sowas einmal als einzelne Person innerhalb von ein paar Jahren oder in diesem Fall jetzt ein paar Jahrzehnte, aber das eben so einmal durchzulaufen, ist natürlich umso beeindruckender, muss man sagen. Ja. Mhm.
Ja, Jensen Huang kommt aus Taiwan, Satya Nadella ist, glaube ich, auch indische Wurzeln, echt irre, was die Amerikaner da auch für Talente in das Land ziehen, die dann diese Companies führen.
Zeigt immer, wie wichtig das modernisierte Einwanderungsgesetz ist, was wir jetzt ja auch seit ein paar Wochen, glaube ich, haben in Deutschland. Mal gucken, vielleicht kommt ja der nächste Satya Nadella gerade nach Deutschland. Ja, wir werden es sehen.
Florian, super. Ich glaube, lass uns auf der Note enden. Ja, vielen Dank. Wir müssen wieder, letztes Mal hast du schon gesagt, eine Geschäftsidee wolltest du noch pitchen, ist uns die Zeit ausgelaufen für deine dritte Idee, die du damals gepitcht hast. Heute läuft uns wieder die Zeit aus. Wir müssen es wieder als Cliffhanger machen. Ja, du musst auf die Weihnachtsfeier. Ja. Da will ich dich nicht von abhalten. Das heißt, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast und wir sprechen uns hoffentlich bald wieder.
Sehr gerne. So machen wir das. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.
So, das war's für diese Ausgabe. Wenn dir unser Zeug gefällt, dann melde dich an zum kostenlosen Newsletter auf digitaleoptimisten.de. Nächste Woche gibt's die letzte Folge Digitale Optimisten vor der Winterpause, wie immer montags. Bis dahin, bleib optimistisch.